Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lang ist's her, aber hoffentlich habt ihr diese Stimme nicht vergessen. Es ist mal wieder Zeit für Geschmacksgeschichte. Und ich, der Nico hier in Essen, bin auf jeden Fall am Start, hab schlechtes Wetter, bei mir prasselt's auf die Fenster. Felix, du bist auch am Start, wie sieht's bei dir aus?
Ebenfalls schlechtes Wetter ist aus Köln zu vermelden. Wir sind ja nach den kulinarischen Aspekten, die hier behandelt werden, fast schon Wetterfrösche. Wir können es ja nicht verkneifen, immer darüber zu sprechen. Ist ja auch irgendwo eine deutsche Angewohnheit. Aber ja, hier sieht es auch absolut beschissen aus, wenn ich aus dem Fenster gucke und wenn ich das mal so unverblümt sagen darf. Aber ja, wir hoffen, dass es bald zu Ende geht. Und ich habe dir ja eben schon im Voraus gesagt, dass dein prasselnder Regen auf das Fenster das Ganze nur noch authentischer und irgendwie auch mystischer und romantischer macht. Deswegen glaube ich, stört das hier keinen und niemand fühlt sich da irgendwie von deinem Regen belästigt. Deswegen kein Problem, Nico. Lass es uns trotzdem.
Ich weiß gar nicht, ob es dann so gut ist, wenn ich heute den Einstieg mache. Ne? Nicht, dass ihr jetzt alle hier schon einschlaft mit diesen wunderschönen Hintergrundgeräuschen und so weiter und der Felix euch dann gleich was erzählen möchte. Und ihr seid gar nicht mehr dabei. Deshalb versucht heute bitte wach zu bleiben. Es sei denn, ihr hörtet auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wo.
Dann könnt ihr ruhig pennen.
Zumindest in der Bahn, nicht am Steuer. Naja, aber ich freue mich auf jeden Fall, heute wieder da zu sein. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich auch, dass wir endlich mal wieder neues Material liefern. Und ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden. Ich würde direkt einsteigen.
Ja, mach das. Ich habe jetzt auch komplett vergessen, dass es ja ultra lange her ist, dass wir gepodcastet haben. Wir haben jetzt einfach hier so, sind so laissez-faire eingestiegen wie immer. Dabei ist mir vor ein paar Tagen eingefallen, dass wir jetzt, glaube ich, fast einen Monat oder so nicht gepodcastet haben. War ja auch viel mit dem Buch und alles Mögliche. Und keine Sorge, ich will jetzt nicht noch mehr über das Buch labern. Dafür könnt ihr die letzte Episode hören und alles andere auf Instagram sehen. Aber ja, es ist über einen Monat her. Deswegen geben wir heute unser Allerbestes. Und Nico, jetzt bin ich dir schon wieder ins Wort gefallen und lasse dir jetzt...
Aber jetzt setzt die Maßstäbe auch hoch an. Heute geben wir unser Allerbestes. Schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Ne? Also ich habe es jetzt gerade gar nicht in der Vorbesprechung in Anführungsstrichen gemacht. Ich mache es jetzt hier offiziell. Ich gratuliere natürlich auch zu dem Release des Buches.
Vielen Dank, vielen Dank.
Und ja, du bist mir ins Wort gefallen. Ich würde jetzt trotzdem gerne einsteigen.
Mach das, bitte. Ich bin ganz gespannt.
Und steige mit einem, wie soll ich sagen, Kindheitsklassiker ein, den ich letztens noch verspeisen durfte, nach einer wunderbaren Waldführung, die ich machen durfte. Ich habe sehr viel über Wald gelernt, das ist sehr interessant, aber darum geht es heute nicht. Ich habe nämlich einen Snack für zwischendurch gern genommen in Imbissbuden mit verschiedensten Namen in ganz Deutschland verbreitet, und zwar die Frikadelle.
Hättest du mich gefragt, ich hätte die Antwort gewusst. Wollte ich gerade nur klarstellen, aber...
Okay, gut.
Ja, ich lasse mich gerne drauf ein. Ist ja auch ein spannendes Thema.
Auf das Fleischküchle, die Bulette, den Fleischpflanzer, den Klops, den Prachtschinken, Bäckerbraten, das Semmeltörtchen oder das Fleischküchle.
Wo ist es denn der Prachtschinken? Ohne dich jetzt.
Hör mal auf. Ich hab einfach nur mal geguckt, so spaßeshalber, welche Begriffe es denn gibt, weil ich ja anscheinend jetzt wieder ein großes Fass hier aufreiße, obwohl ich einfach gedacht habe, boah, ich habe richtig Bock. Diese Frage kannst du mir gerne als Hausaufgabe
aufnehmen. Nee, ich erlöse dich direkt. Wir haben doch fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo auch immer ihr alle herkommt, die das hören, irgendwer wird sich wohl angesprochen fühlen mit, was war, Prachtschinken, genau. Und bitte sagt uns, wo ihr herkommt. Und wenn ihr das, nee, das sage ich jetzt nicht. Also sagt uns einfach, wo ihr herkommt, wo der Prachtschinken herkommt, und dann gucken wir
ja,
mal.
Ja, da werden wir sehr erfreut drüber.
Ja, vielleicht gibt es ja irgendeine Surprise oder so, wer weiß.
Ich finde, aber es gibt einfach wirklich, das ist nur ein Auszug der zig Zilliarden Begriffe, die es für die Frikadelle gibt. Bei uns heißt sie Frikadelle, also hier im Pott. Wie heißt sie denn bei euch?
Ja, da kann ich mich jetzt eigentlich nur blamieren, aber ich glaube tatsächlich, sagt man in Köln einfach nur Frikadellchen. Also ich glaube, mehr steckt da nicht hinter. Und bei mir am Dorf, da sagt man, glaube ich, auch einfach entweder Frikadelle oder auch Frikadellchen, weil wir kommen ja auch aus dem Kölner Dunstkreis und deswegen ist es ganz einfach mit uns, wie immer.
Ja, wie gesagt, mit uns auch. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, deshalb reiße ich es nur an, meine Anekdote in Berlin, wo ich mir das Frikadellenbrötchen bestellt habe und um die Ohren geklatscht bekommen habe. Das heißt hier Bulettenschrippe. Finde ich genial. Es gibt also in meinem Kopf, bevor ich einsteige, muss ich es einfach raushauen. Es gibt zig Anekdoten zum Thema Frikadellen in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Fängt damit an, dass ich mir die Frikadellen meiner Großmutter früher geliebt habe und sie, wenn ich mit ihr unterwegs war und mir irgendwo ein Frikadellenbrötchen reingepfiffen habe, sie immer richtig enttäuscht war, dass ich mir ein Frikadellenbrötchen besorgt habe, weil ihre Frikadellen die besten waren. Und sie überhaupt kein Verständnis dafür hatte, das in zwei Scheiben, also in aufgeschnittenes Brötchen reinzupacken, weil sie meinte, das Brötchen ist ja schon da drin.
Ja, das verstehe ich, aber also ich bin jetzt auch nicht so der Fan vom Frikadellenbrötchen, sondern kenne es auch halt von meiner Oma, die natürlich auch die besten Frikadellen der Welt macht. Und da wird es mit Bratkartoffeln und Gurkensalat klassischerweise gegessen.
Ja.
Und ja, im Brötchen kann man machen, aber ich brauche es gar nicht unbedingt.
Also ich kenne es auch so, mit Bratkartoffeln und Gurkensalat oder irgendeinem Salat dazu, aber meistens auch dieser super versalzene mit Sahne von meiner Oma. deshalb, also ich, wie gesagt, ich habe zigtausende Anekdoten zum Thema Frikadellen sofort in meinem Kopf. Ich finde, das Frikadellenbrötchen ist einfach eine super Methode, einfach deutsches Fastfood zu leben. Aber da will ich gar nicht so lange drauf eingehen. Komm, ich mache jetzt mal endlich den Einstieg.
Nee, aber das ist ein interessanter Punkt, was du sagst, weil so deutsches Fastfood ist ja wirklich gar nicht so verbreitet. Also da muss man ja echt mal drüber nachdenken, was ist deutsches Fastfood? Und wenn man mal guckt, das war jetzt auch so im Prozess des Buchschreibens so ein Thema, weil ich mich mit alten Imbissen hier in der Stadt befasst habe. Wenn man sich da die Speisekarten anguckt, dann ist da vieles, was man, glaube ich, erstmal gar nicht dem Segment Fastfood zuordnen würde. Deswegen, da können wir gerne auch nochmal ausgiebiger drüber reden, aber Frikadelle ist auf jeden Fall eine Säule des deutschen Fastfoods, würde ich dir recht geben.
Würde ich, danke. Ich finde, du hast das jetzt nochmal so umschrieben, dass ich dir auf jeden Fall recht geben würde. Weil, also ich muss das jetzt einmal nochmal platt treten, ne? In meinem Kopf ist es halt so irgendwie deutsches Fastfood. Ist wie mit dem Frikadellenbrötchen. Das ist eigentlich meistens eine Scheibe Fleisch in einem Brötchen.
Ja.
Nimmst du das Schnitzelbrötchen, nimmst du das
Leberkäsebrötchen.
Nimmst du das Matthiasbrötchen. Es ist halt irgendwie Fleisch im Brötchen.
Das stimmt. Weißt du, Fleisch oder Fisch, genau, ja.
Ja. Ja, deshalb, also das ist erstmal für mich signifikant deutsches Fastfood. Aber sehr interessant. Ich glaube, damit müssen wir uns wirklich nochmal auseinandersetzen. Aber. Aber zurück zur Frikadelle. Gibt's viele Geschichten zu, muss ich ganz ehrlich sagen. In meinen Augen aber durch die Wiederholung nur eine sehr authentische Geschichte.
Mhm.
Die Römer.
Wer auch sonst. Gut, die Griechen hätte es sein können, aber gut, die Römer.
Die Griechen hätte es auch sein können. Die Römer haben eine Wurst entwickelt, das lukanische Würstchen, das heute auch noch bekannt ist, welches eine Füllung hatte mit sehr stark gewürztem Hack.
Mhm. Also ist das nicht heute Salsiccia? Ist das nicht so?
Bestimmt.
Oder, ach, wie heißt das denn? Na egal, sorry, Mann, ich unterbreche dich immer, mach mal weiter. Ach,
alles gut, davon lebt ja mein Beitrag, sonst funktioniert der ja nicht. Nein, ist ein gut gewürztes Hackbrät gewesen in diesem Würstchen. Und man ist auch schnell dann auf die Idee gekommen, das Würstchen auch aufzutrennen und daraus Kugeln zu formen und die dann zu braten.
Mhm.
Und dieses Würstchen ist heute noch bekannt. Ich weiß nicht, ob es unter diesem Namen bekannt ist, den du gerade genannt hast, den ich nicht wiederholen kann. Weil das ein viel zu schweres Fremdwort für mich war. Aber wie gesagt, diese Wurst wird heute noch konsumiert und man sagt, dass der Ursprung der Frikadelle daher kommt, dass diese Wurst bzw. dieses gut gewürzte Brät halt entwickelt wurde von den Römern und Menschen auf die Idee gekommen sind, den Tierdarm wieder zu öffnen. Und so hat sich das wohl angeblich auch in verschiedenste Richtungen von Europa dank der Römer verbreitet. Und es ist so, dass es diese Zubereitung beziehungsweise dieses gut gewürzte Brät auch in anderen Ländern auch noch unter anderen Namen bekannt ist. Wie zum Beispiel in Österreich wird die Saumeise gemacht. Mhm. Das sind Kugeln, Hackfleischkugeln, die gepökelt sind und in einem Schweinenetz, also in einem Netz aus Schweinedarm, dann gebraten werden. Und da dann halt das halt auf diese Wurst zurückzuführen ist. Und natürlich hat sich das dann halt auch so ein bisschen in Frankreich plattgetreten, die dann ja irgendwann sowieso auf eine sehr pasteten- und fleischlastige Küche in den höheren Schichten gekommen sind. Und so ist es dann gekommen, dass im 17. Jahrhundert aus Frankreich vertriebene Hugenotten das Rezept nach Deutschland gebracht haben. Mhm. Hugenotten sind Protestanten aus dem vorrevolutionären Frankreich, hat nicht so viel genau damit zu tun. Und jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt, wo ich wahrscheinlich entweder viel Zorn oder nicht Zorn ernten könnte, aber ich würde sagen, dank den Römern und den Franzosen ist es so gewesen, dass das ganze Ding in Brandenburg seinen Start in Deutschland gemacht hat.
Ja, also klingt doch erstmal plausibel, so wie du das hergeleitet hast.
Um es noch genauer zu sagen, sind diese Menschen nämlich nach Berlin geflüchtet, wo der Kurfürst von Brandenburg, der damalige Friedrich Wilhelm, den Franzosen Obdach gewährte. Friedrich Wilhelm hat sich auch durch Friedensstiftung in der Geschichte zwischendurch einen Namen machen dürfen. Aber was ganz wichtig war, die Franzosen haben natürlich dann auch die Boulette mit nach Berlin gebracht. Und man sagt halt auch, dass das Wort Boulette vom französischen Wort Boule oder Boulette abstammt. Boule für Kugel und Boulette für Kanonenkugel, was dann halt auch abzuleiten ist, dass es diese Fleischkugel ist.
Ja.
Und man kann auch sagen, dass sich das Thema dann heutzutage, genau, in diesem Zeitraum auch so ein bisschen dann in Richtung Italien zeitgleich abgespielt hat, durch das Brät, welches aus der Wurst kam, dass dieses Gericht dort sich dann halt auch in dem Land immer mehr wieder etablieren konnte und dass im 17. Jahrhundert dann in Deutschland und in Italien die Frikadelle Fuß gefasst hat und sich rasend schnell einfach verbreitet hat, weil sie sich großer Beliebtheit erfreut hat, weil man sie so gut kombinieren konnte, beziehungsweise so variant nutzen konnte. Es war ja einmal auf der einen Seite, gab es damals schon sehr klassische Rezepte, wie wir sie kennen, also ganz normal Pfeffer, Salz, Zwiebeln, nasses Brot, Ei, durchkneten ins Hackfleisch, aber auch gut durchgewürzt, wie zum Beispiel das Brät der Wurst. Mit verschiedensten Gewürzen wurde damals gearbeitet. Und deshalb hat sich die Frikadelle halt so großer Beliebtheit in verschiedensten Bevölkerungsschichten erfreut. Und natürlich war es halt auch ein relativ günstiges Fleischprodukt.
Mhm.
So konnte es sich halt auch nach unten in die unteren Schichten gut entwickeln. Und natürlich konnte ich mir das auch nicht nehmen lassen. Also seitdem gibt es die Frikadelle halt in Deutschland und findet seit Ende des 17. Jahrhunderts auch in zig Kochbüchern Erwähnung. Vielleicht kannst du uns ja beim nächsten Mal sagen, was denn dein uraltes Kochbuch zu dem Thema Frikadelle / Boulette / Fleischküchle / bla 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 sagt. Nein, aber natürlich habe ich mir das auch nicht nehmen lassen, dass es ja auch andere Gerichte gibt, die einen ähnlichen Namen tragen. Ich habe mich jetzt
oder die sogar schon davon abstammen, gibt's ja auch. Oder die
vielleicht sogar da schon von abstammen. Ich habe mir natürlich jetzt nicht so das Thema Königsberger Klopse angeguckt und solche Sachen, weil ich denke, da steckt noch mehr hinter, auch wenn die Frikadelle in gewissen Teilen Deutschlands auch Klops genannt wird.
Mhm.
Oder auch nicht die Fleischbälle in einer Pastasoße oder so. Damit habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt, sondern mit einem Gericht, welches von unseren direkten Nachbarn abstammt, welches ich sehr gerne esse, wenn ich mal einen Kurztrip oder einen längeren Urlaub in den Niederlanden mache.
Sehe ich ja, die Frikandel.
Richtig.
Frikandel Spezial.
Die Frikandel ist ein mythenumwobenes Gericht.
Das finde ich gut. Ich bin gespannt.
Also es gibt Geschichten davon, dass es Zufälle gibt, wie einfach eine gebratene Wurst in einer viel zu vollen, mit Fett gefüllten Pfanne geplatzt ist und das Brät seine Form behalten hat, bis zu einer ganz simplen Geschichte, welche mir gefällt. In Dordrecht hat 1954 ein Fleischgeselle namens Gerrit de Vries einfach eine geniale Idee. Er wollte eine Wurst für die Fritte entwickeln, die nicht platzt und du dementsprechend kein Fritteusenfett überall rumfliegen hast. Also eine Wurst ohne Pelle. Und gesagt, getan, der Dude hat ein bisschen, hat sein eigenes Brät hergestellt, hat verschiedene Fleischformen in einen Fleischwolf geworfen, eine Frikandel geformt und die frittiert. Und so ist die erste Frikandel entstanden.
Ja, nehme ich, die Geschichte gefällt mir auch.
Und hat sich sofort großer Beliebtheit erfreut, weil es war was Neues, war was Innovatives und was Schmackhaftes. Und man muss dazu sagen, es gibt ja viele Mythen um die Produktion von Frikandeln, dass das Abfallfleisch ist, sonst was. Ich möchte darauf hinweisen, die Holländer haben auch gewisse Lebensmittelstandards und die dürfen auch nicht alles in ihre Lebensmittel reinmachen. Also ich möchte da auch für die Frikandel plädieren, auch wenn es nicht appetitlich aussieht immer, ist es trotzdem was Leckeres, was Gutes.
Das war mir jetzt noch nicht mal bewusst. Ja, aber
das ist mein Exkurs.
Ja, ich nehme die Warnung wahr und nehme auch deine Endwarnung wahr. Deswegen alles wie vorher.
Also das ist mein Exkurs. Ich habe es heute ein bisschen kürzer gehalten, weil ich will euch ja jetzt nicht überanstrengen nach der langen Pause.
Finde ich gut. Ich kann ja auch noch was dazu sagen. Also ich bin natürlich kein Experte auf dem Gebiet, habe keine Recherche gemacht, also kann nur von dem sprechen. Du bist Experte in jedem Gebiet. Hör auf, mich so zu beweihräuchern. keine Ahnung. Also wir haben über Köln geredet. Hier in Köln ist natürlich Frikadellchen auch ein Riesenthema. Ist auf jeden Fall ein sehr beliebter Snack damals gewesen. Ist wie alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil sich natürlich auch die Ernährung der Leute verändert hat und Fleischkonsum ja generell nicht mehr denselben Stellenwert hat wie damals. Aber auch da, wie in so vielen Bereichen oder da vielleicht gerade, finde ich die vegetarischen Ersatzprodukte, die existieren, sehr, sehr, sehr schön. Also ich kann natürlich nicht über alle sprechen, aber ich muss sagen, wenn ich bin ja kein Vollzeit-Vegetarier und auch nicht Veganer, wenn ich Frikadellchen essen will, dann esse ich die nur, wenn die selbstgemacht sind und wenn ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Und also eigentlich esse ich die sowieso nur noch, wenn ich bei meiner Oma bin. So. Und da weiß ich halt, wo es herkommt und weiß ich auch, dass es schmeckt. Ich würde jetzt niemals irgendwie in einen Discounter oder in einen Supermarkt gehen und mir da so diese Frikadellchen aus der Plastikverpackung holen, keine Ahnung, ist nicht mein Ding, aber will ich auch nicht verurteilen. Aber, was ich mir schon gerne hole, sind die vegetarischen kleinen Frikadellchen in dieser Plastikdose und habe die immer gerne einfach im Kühlschrank stehen mit ein bisschen Senf und dann kann man sich da mal eben was reinsnacken und es schmeckt in meinen Augen sehr, sehr lecker. Also wer es noch nicht ausprobiert hat, klare Empfehlung von mir. Und ansonsten habt ihr auch einen Anlass, eure Omas und Opas zu besuchen, denn da gibt es natürlich immer noch die Besten.
Ich wollte gerade sagen, für eine gute Friko im besten Fall immer zu Oma und Opa gehen. Ich finde auch schön, dass du das Thema Senf wieder angeschnitten hast. Eine heimliche Liebe oder offizielle Liebe, das haben wir hier ja schon klargestellt.
Ja, ich meine, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe, glaube ich, noch nie, oder bestimmt habe ich es mal gemacht, aber direkt für nicht gleich gut befunden. Also Frikadelle mit Ketchup ist für mich kein Thema. Frikadelle muss mit Senf gegessen werden, in meinen Augen.
Ja, also ich finde, mit Mayo geht auch, aber Ketchup sowieso nicht. Aber du hast vollkommen recht, lass das Fass jetzt nicht aufmachen, wir wollen uns hier jetzt nicht streiten, du hast recht, muss eigentlich Senf sein.
Ja. So, gut, dann ist das abgehakt, ich fand, es war ein sehr schönes Thema. Auch interessant, dass bei fast 50 Episoden, dass das noch nicht dran war. Ich meine, wir hatten den Hamburger und Hamburger hat ja auch so eine Frikadellen-Historie mit Hamburg, Hafen, alles Mögliche. Wollen wir jetzt nicht auch noch aufmachen, aber schönes Thema. Und finde ich gut, dass du das vorbereitet hast. Ich habe was gänzlich anderes dabei. Also ich habe nicht heute eine explizite Speise dabei, sondern eher eine Art Happening. Aber dieses Happening hat natürlich auch historische Bewandtnis und auch kulinarischen Hintergrund. Deswegen.
Ist das jetzt mal Tapas?
Nee, ist was ganz anderes. Ich sag erstmal, wie ich es selber in meinen Notizen getitelt hat. Aber ich glaube, das weißt du schon, also deswegen ist es auch eigentlich uninteressant. Es handelt sich um das Kürbiswettrennen von 1932. Und jetzt hätte ich dich natürlich provokant gefragt, weißt du, was ein Kürbis ist? Aber du warst ja mit mir hier schon im Brauhaus und du bist ja auch nicht, lebst ja auch nicht hinterm Mond, also du weißt, was ein Kürbis ist, richtig?
Natürlich weiß ich, was ein Kürbis ist.
Ja, oder?
Ja, ich sehe gerade die amerikanische Flagge, wie sie im nicht vorhandenen Wind auf dem Mond weht.
Okay, krass. Dann erläutere ich es natürlich nochmal für alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, aber nicht für dich, Nico, denn du bist ja an Bord. Der Kürbis ist in Köln im Endeffekt die Instanz, die einen Kunden im Brauhaus von seinem Bier trennt. Also sowas wie im Volksmund auch Kellner genannt wird, aber darf man einen Kürbis natürlich nie nennen, denn da gibt es Rambazamba und es stimmt auch irgendwo, dass seine Aufgaben anderweitig sind. Also er liefert zwar Bier und Essen und im Zweifelsfall auch mal eine Limo oder so aus, aber trotzdem ist er kein Kellner im klassischen Sinne. Kürbis hat auch das Kürbistum hat eine lange, lange Geschichte. Das sind im Endeffekt Brauknechte gewesen damals und dann wurden die irgendwann umgeschult zu Servicekräften. Mehr sage ich jetzt nicht. Wer dazu mehr wissen will, muss leider, leider, leider das Buch kaufen, denn da wird natürlich die Kürbisgeschichte groß und breit erläutert. Aber es geht jetzt heute um das Kürbiswettrennen von 1932, was hier in Köln stattgefunden hat. Und da ging es im Kern darum, dass verschiedene Kürbisse aus verschiedenen Brauhäusern gegeneinander antraten in einem Wettrennen und bei dem Rennen mussten die einen Kranz Bier und ein Hämmchen, also eine Haxe, transportieren und mussten zusehen, dass sie einerseits möglichst schnell im Ziel ankommen und andererseits möglichst viel von dem Bier und der Haxe noch da war. Also die Haxe im besten Fall im Ganzen, weil sonst ist die ja einfach runtergefallen. Und beim Bier natürlich aufpassen, dass nicht zu viel rausschwappt. Die Idee dafür kam aus Frankreich, fand ich auch interessant. Da gab es schon im 19. Jahrhundert sogenannte Garçon-Wettrennen, also Kellner auf Französisch, schätze ich mal. Wahrscheinlich ist der Begriff auch noch deutlich vielschichtiger, aber ich mit meinem nicht vorhandenen...
Ich muss da gerade an Pulp Fiction denken. So diese Szene Garçon und dann irgendwie, das heißt Junge und dann, ach egal.
Ja, ja, doch. Und so ungefähr ist das auch in meinem Kopf. Deswegen sagen wir jetzt einfach französische Kellner-Wettrennen. Ja, die haben das schon gemacht. Genau daher kam die Idee, dass man das in Köln doch auch mal machen könnte, weil es ja ein schönes Happening ist und weil die Kürbisse natürlich in der Stadt auch eine gewisse Bewandtnis hatten und haben und auch sehr wichtig für die Stadt sind. Genau, und da sind dann auch nur noch, also wenn man heute in ein Brauhaus geht, dann gibt es eigentlich nur noch Kürbisse und Zappisse. Also Zappisse sind die, die das Bier zapfen, Kürbisse sind die, die das ausliefern und die liefern dir auch das Essen und die liefern dir, wie ich eben schon erzählt habe, auch eine Cola, wenn du die willst, oder ein Glas Wein. Das machen alles die Kürbisse. Früher war das aber noch anders. Da war es wirklich so, dass es dann in den meisten Häusern auch nochmal separate Kellner gab, die dann zuständig dafür waren, zum Beispiel Wein oder Wasser oder Kaffee oder weiß ich nicht was auszuliefern. Und deswegen, um die Kellner nicht außen vor zu lassen, durften die auch mitmachen, aber waren in einer anderen Klasse im Endeffekt unterwegs und die mussten versuchen, auf einem Tablett 5 Gläser Wein auch heile ins Ziel zu bringen. Das jetzt nur als kleiner Side-Fact, also die Kellner sollen uns ab jetzt nicht weiter interessieren, aber die waren auf jeden Fall auch dabei und die will ich deswegen auch nicht außen vor lassen. Genau, also die Regeln waren klar, klang ja auch nach einem netten Event, wurde aber zur kompletten Katastrophe, denn das wurde dann natürlich auch in den lokalen Printmedien groß und breit beworben und damals hatten die Leute ja noch nicht so viele Alternativen 1932, da konnte man nicht den ganzen Tag vor der Glotze oder auf Instagram hängen, wenn da mal was los war in der Stadt, dann ist man auch hingegangen und deswegen kamen satte 50.000 Menschen zu diesem Kürbisrennen und hatten Bock auf die ganze Geschichte. Ja, das endete natürlich darin, dass man das komplett falsch eingeschätzt hatte von der Veranstaltungsseite und es wurde viel zu wenig Strecke abgesteckt und viel zu wenig Sicherheitskräfte, die da irgendwie dafür gesorgt haben, dass die Kürbisse da in Ruhe laufen konnten. Und ja, im Endeffekt kam fast kein Bier im Ziel an und auch fast kein Kürbis kam im Ziel an, denn die Leute haben denen das einfach vom Tablett gerissen. Ist ja auch klar, wenn so ein Kranz Bier an dir vorbeirennt, Gelegenheit macht Diebe, dann ziehst du da mal eben eins raus und dann ja, hast du ein Bier mehr im Leben. Und das haben sich die Leute damals auch so gedacht und haben sich dann natürlich auch das Bierchen gegönnt und auch die Haxen wurden geklaut. Die haben die Leute dann auch da auf der Straße gesnackt. Und die haben wohl mehrere Anläufe gestartet, dann immer natürlich wieder mit neuem Bier, neuen Haxen. Aber es sollte einfach nicht gelingen. Die Leute waren zu gierig, hatten zu viel Bock auf Bier und Haxe. Und ja, für die Menschen, die da was sich gesneakt haben, wird es ein schöner Tag gewesen sein. Für die Kürbisse war es jetzt nicht das Event, was man sich erhofft hatte. Und dazu kam noch, dass dadurch, dass es so viele Leute waren und kaum Polizei oder Sicherheitskräfte, gab es auch ein bisschen Panik und Enge und so. Also es war auf jeden Fall kein gelungenes Event. Und jetzt könnte man meinen, dass das schon gegessen ist, das Ding, und dass das dann einfach eingestampft wurde. Aber es gibt ja nicht erst seit gestern die altbekannte Fehde zwischen Kölnern und Düsseldorfern. Und die Düsseldorfer haben sich dann natürlich nicht nehmen lassen, gegen die Kölner zu schießen, dass die das so krass verkackt haben. Und deswegen kam schon am darauf folgenden Tag ein Artikel im Düsseldorfer Tageblatt, wo man sich dann damit rühmte, dass wenn das Event in Düsseldorf gewesen wäre, dass das problemlos geklappt hätte und die Düsseldorfer Kürbisse und Zappisse eh die besseren sind. Und selbst wenn man die beklaut hätte, dann hätten die Leute da noch an Ort und Stelle abkassiert und sogar noch ein dickes Trinkgeld eingesackt. Und so war auf jeden Fall die Kriegserklärung aus Düsseldorf entstanden und in Köln am darauf folgenden Tag auch direkt zu vernehmen. Und das haben sich dann natürlich auch die Kölner wiederum nicht sagen lassen und sind dann auch in die Offensive gegangen. Und dann wurde einen weiteren Tag später im Kölner, damals noch Lokalanzeiger hieß der, wurde dann ein Artikel veröffentlicht, wo die Kölner die Düsseldorfer herausgefordert haben, um im nächsten Kürbisrennen gegeneinander anzutreten, Stadtduell quasi. Und da sage ich ehrlich, das würde ich gerne heute noch sehen.
Das klingt richtig spannend.
Ja, ne, so schön am Rhein entlang, hätte ich toll gefunden. Kam aber keine Rückmeldung von den Düsseldorfern. Also aus Kölner Perspektive sage ich jetzt klassischerweise, haben die Düsseldorfer den Schwanz eingezogen. Es war nicht anders zu erwarten. Ja, und so es ist leider nie zu diesem Stadtduell gekommen. Und die Kölner sind im Folgejahr einfach wieder alleine mit dem Kürbisrennen an den Start gegangen. Aber wieder nicht gut durchdacht und wurde wieder eine komplette Katastrophe. Es ist wirklich, exakt dasselbe einfach nochmal passiert. Dann haben die Kürbisse halt gesagt, so jetzt haben wir keinen Bock mehr, das machen wir nicht mehr. Und dann gab es leider kein Kürbiswettrennen mehr. Tja, aber das, ja, es war nur eine kleine Geschichte, kleine Anekdote. Du hast ja heute den Hauptteil geliefert, aber ich fand es einfach sehr lustig. Deswegen wollte ich euch alle daran teilhaben lassen. Und ich denke, alle, die aus Köln zuhören und oder schon mal Köln länger besucht haben, die wissen, was die Kürbisse für spezielle Menschen sind, liebenswerte Menschen.
Ja, das weiß ich auch, ne? Also das muss ich dazu auch sagen. Ich hatte jetzt wirklich nur den Begriff nicht präsent. Also ich weiß schon, dass das auf jeden Fall in Köln was ganz anderes ist als Kellnern.
Ja.
Das ist mir vollkommen klar.
Definitiv. Also der Vergleich sollte einem auch nie ausrutschen. Sonst wird man den ganzen restlichen Abend damit gestraft, dass er so gut wie gar nicht mehr an deinen Tisch kommt und dir kein Bier mehr bringt.
Du musst immer einen Kranz bestellen, zwei Kränze bestellen.
Ja, aber der dauert dann auch. Also wenn der dich einmal auf dem Kieker hat, also meine Erfahrung ohne Scheiß, dann kannst du eigentlich nichts mehr machen, außer zu gehen. Also gut, wenn du jetzt in einer größeren Runde bist und der hat nur dich auf dem Zettel, dann ist das nicht halb so schlimm, dann bringt er dir wahrscheinlich schon auch ein Bier, wenn er den anderen eins bringt. Aber wenn du da, keine Ahnung, du bist zu zweit im Brauhaus und du machst irgendwas, was den nervt, und das ist manchmal passiert das, ohne dass du das beabsichtigst, dann kannst du eigentlich direkt nach Hause gehen oder in ein anderes Brauhaus, weil da in dem Lokal wirst du an dem Abend nicht mehr glücklich. Ja, aber genau, mehr zum Kürbistum gibt es im Buch. Und das Kürbiswettrennen, das kommt nicht im Buch vor, aber
ja, ich würde das echt gerne sehen, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo du das so gesagt hast, ich würde mir das angucken. Ich würde dafür echt, also dafür würde ich so einen Eintritt zahlen.
Also als ich das jetzt erstmal gelesen und gehört habe, war ich auch sehr überzeugt von der Idee, und ich glaube auch, dass das viel Spaß bringen würde. Also es müsste ja noch nicht mal ein Main-Event sein, aber zum Beispiel könnte man einfach mal in der Halbzeit beim FC Köln könnte man da in der Halbzeitpause ein Kürbisrennen auf Platz stattfinden lassen. Da hast du noch so ein bisschen Halbzeit-Entertainment. Kann man natürlich jetzt kein Glas verwenden. Also ist der ganze Platz ja nachher voll mit Glas. Muss man irgendwie Plastikbecher nehmen. Aber grundsätzlich die Idee. Ich wäre bereit.
Die Leute saufen ja auch ihr Bier da aus dem Plastikbecher, also ist ja okay.
Vielleicht sind wir ja in der Position, jetzt das erste offizielle Geschmacksgeschichte Kürbisrennen der Neuzeit zu
aufzunehmen. Also sollte jetzt jemand zuhören, der da irgendwie Einfluss drauf hat, dass sowas als eine Halbzeitshow bei irgendwas stattfinden kann.
Super Bowl.
Beim Super Bowl noch besser, bitte kontaktiert uns.
Ja, wir sind bereit, sofort. Wir übernehmen
Ich finde es genial, vor allem auch das mit der Haxe. Na, also bei der Haxe, spätestens da hattest du mich ja zu 100%, zu über
100%. Ja, und da muss man ja auch ehrlich gestehen, da wärst du doch auch die erste Person 1932 gewesen, die da dem armen Kürbis die Haxe vom Teller gerissen hätte.
Ich habe letztes Wochenende noch eine gegessen, könnte gut sein.
Ja, ich glaube es schon. Also wir wären da wahrscheinlich genauso Übeltäter gewesen wie alle anderen. Nee, aber ist doch eine schöne Anekdote, und so kann man das ja auch erstmal stehen lassen. Jetzt haben wir 32 Minuten voll, und ich finde, da können wir auch mal bei bleiben. Wir müssen ja nicht immer eine kürzere Runde. Ja, nee, ist ja auch kompakt, wir haben ja auch schnell geredet, deswegen ist das ja auch mal in Ordnung. Ist eine dynamische Folge, sagt man in der Podcast-Industrie, und wir melden uns ja jetzt dann auch nicht erst in einem Monat wieder, sondern hoffentlich wieder im alten Rhythmus, 10 bis 14 Tage. Dann hört ihr nochmal was Schönes von uns. Da bin ich mir sicher.
Ich auch.
Und ja, hast du noch abschließende Worte?
Nö, eigentlich nicht. Nee. Kauf das Buch.
Kauf das Buch, ja. Natürlich auch, wer möchte mit Widmung, Signatur, alles kein Problem. Ihr wisst, wie und wo man uns erreichen kann, und das Buch gibt es natürlich immer noch. Und ja, ansonsten wünschen wir uns allen zusammen, dass das schlechte Wetter aufhört, dass die Sonne wiederkommt, dass der Frühling anfängt, und bis ihr uns das nächste Mal wieder hört, gehabt euch wohl.
Tschüss!